Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Das Wochenende ist so gut wie vorbei. Die Diskussion über Sinn und Unsinn der verschiedenen Corona-Maßnahmen aber noch lange nicht. Gerade mit Blick auf die Einschränkungen, die am Wochenende für viele, vor allem Jugendliche, am spürbarsten sind. Wenn Alkoholverbote greifen oder Sperrstunden in Kraft treten, wie etwa in Hamburg. Einzig beim Ziel, da dürften sich alle einig sein, auf jeden Fall einen Lockdown oder gar eine Ausgangssperre, wie sie seit gestern in französischen Metropolen gilt, zu verhindern. Aber zu den Worten, die seit dem Corona-Ausbruch wohl am häufigsten genannt werden, gehört sicherlich auch dieses: Verhältnismäßigkeit. Die Debatte darum fasst Daniel Pokraka zusammen.
Keine Gäste mehr.
Keine Gäste mehr. Die große Freiheit in Hamburg am Samstagabend. Deutschlands berühmteste Partymeile. Auch hier Corona-Sperrstunde. Ausgehen und feiern nur bis 23 Uhr. Die Leute auf der Reeperbahn zwischen Ärger und Einsicht.
Corona breitet sich weiter aus. Und ja klar, wenn man besoffen ist, dann verzichtet man gerne mal auf die Maske. Und ab 23 Uhr ist so ein guter Zeitansatz. Man sagt, ist zu Ende und geht jetzt nach Hause. Finde ich gut.
Jedem Gastronom geht es schlecht. Sind alle auf Hilfe angewiesen. Und die Frage ist, wie lange wir noch durchhalten.
Wir schreiben hier wirklich gerade Geschichte, weil zum ersten Mal hier alles dunkel ist. Und es ist halt eigentlich, es ist traurig.
Die Regierung bittet um Verständnis. Auch junge Leute müssten ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten, um Eltern und Großeltern zu schützen, sagt der Wirtschaftsminister. Gleichzeitig versucht er, Hoffnung zu machen.
Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs, an Medikamenten. Und deshalb bin ich überzeugt, es wird nicht auf ewige Zeiten so gehen. Und vielleicht können wir sogar schon vor Weihnachten wieder bessere Zahlen verkünden, wenn es uns jetzt gelingt, diese Infektionswelle zu brechen.
Die Infektionswelle brechen. Aber wie radikal? Mit welchen Mitteln und um welchen Preis? Die FDP mahnt, die Einschränkungen im Kampf gegen Corona müssten verhältnismäßig sein.
Da können wir sprechen über Gaststätten. Da bin ich der Meinung, dass die aufbleiben sollen und müssen, wenn es Hygienekonzepte gibt, wir Masken tragen. Von diesem zwischenzeitlich ja auch von Gerichten verworfenen Beherbergungsverbot habe ich ebenfalls nichts gehalten.
Wie viel Feiern ist möglich? Wie viel Einschränkung nötig? Die Diskussion darüber geht weiter. Ein Nachtleben wie vor Corona kommt so schnell wohl nicht zurück.
Evo Morales führte als erster indigener Präsident mehr als 13 Jahre lang die Geschicke Boliviens. Und wäre es nach dem Sozialisten gegangen, das täte er heute noch. Stattdessen lebt Morales seit November im Exil, mittlerweile in Argentinien. Denn bei seiner dritten Wiederwahl vor einem Jahr, da kam es wohl zu massivem Betrug. Die Wahl wurde annulliert und heute wiederholt. Ohne Morales, aber mit Konsequenzen, die bis in die Bundesrepublik und die Zukunft der Elektromobilität reichen. Matthias Ebert berichtet.
Unter dieser Salzkruste schlummern die größten Lithiumreserven der Erde. Doch der Abbau des wichtigen Leichtmetalls für die weltweite Elektromobilität stockt, hier auf dem Andenhochland in Bolivien. Das frustriert viele Anwohner des Salzsees. Ihre Lastwagen sollten eigentlich längst bei der Lithiumgewinnung helfen. Wir nutzen diese Lkw für das Ausheben der Becken für die Lithiumproduktion. Wie ihr seht, stehen sie still, weil die gesamte Operation stillsteht. Vor 2 Jahren hatte sich Deutschland den Zugriff auf das Lithium gesichert. Zusammen mit Bolivien wollte man Batterien herstellen. Doch dazu könnte es jetzt nicht kommen, denn im vergangenen Jahr gab es Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl. Der politische Konflikt eskalierte. Präsident Evo Morales musste abtreten. Mitten in diesem Chaos wurde der Vertrag mit den Deutschen annulliert. Jetzt ist der Salzsee Schauplatz des Wahlkampfes. Der Kandidat des linken Lagers, Luis Arce, will am Vertrag mit den Deutschen festhalten. Es gibt in unserer Bevölkerung Vorbehalte gegenüber den Deutschen bezüglich der Gewinnbeteiligung der Anwohner. Doch das können wir in direkten Gesprächen lösen. Sein konservativer Gegenspieler Carlos Mesa hält sich beim Thema Lithium alle Optionen offen. Wir müssen uns den Vertrag mit den Deutschen genau anschauen, auch unter juristischen Gesichtspunkten. Bevor ich eine Entscheidung treffe, müssen alle Details ans Licht kommen. Der Ökonom Gianni Romero hatte das Projekt mit den Deutschen eingefädelt und bedauert den derzeitigen Stillstand. Unser Projekt droht leider politischen Spielchen zum Opfer zu fallen. Dabei ist dies das einzige weltweit, wo die Lithium-Industrialisierung und die Batterieproduktion hier vor Ort geschehen soll. Die Wahl in Bolivien entscheidet auch über Deutschlands wichtigen Deal mit dem Zukunftsrohstoff Lithium.
Auch in Europa zieht eine Präsidentschaftswahl seit Wochen massive Konsequenzen nach sich. In Belarus kommt es seit Mitte August zu Massenprotesten, auch heute wieder. Obwohl die Regierung zuletzt offen mit dem Einsatz scharfer Munition gedroht hat. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
Wieder begleitet ein großes Aufgebot von Polizei und Militär den Demonstrationszug in der Hauptstadt Minsk. Auch in anderen Städten gab es Proteste gegen Staatschef Lukaschenko. Nach Behördenangaben wurden bisher mehr als 100 Menschen festgenommen. Die Protestbewegung will den Rücktritt Lukaschenkos erreichen. Dieser hatte sich nach der umstrittenen Präsidentenwahl Anfang August zum Sieger erklären lassen. Der Mordanschlag auf einen Lehrer hat in Frankreich eine Welle der Solidarität ausgelöst. Wie hier in Paris gingen heute tausende Menschen auf die Straße, um ihre Anteilnahme zu zeigen und für Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Am Freitag hatte ein 18-jähriger tschetschenischer Herkunft den Lehrer erstochen und enthauptet. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden bis heute 11 Verdächtige festgenommen. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind trotz eines Versammlungsverbots erneut tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Regierung zu protestieren. Die Polizei griff anders als zuletzt kaum ein. Die pro-demokratische Bewegung fordert eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand sowie den Rücktritt des Premierministers Prayut. In einer Erklärung gab sich die Regierung gesprächsbereit. Die Frankfurter Buchmesse ist heute zu Ende gegangen. Wegen der Corona-Pandemie fand sie weitgehend digital statt. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Etwa 200.000 Menschen weltweit hätten die mehr als 2.000 Online-Angebote genutzt. Eine Woche lang hatten Autorinnen und Autoren ihre Bücher vorgestellt. Außerdem gab es zahlreiche politische Debatten. Der indische Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen ist mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Wegen der Corona-Pandemie fand die Verleihung in der Frankfurter Paulskirche fast ohne Publikum statt. Der 86-jährige Sen war aus Boston zugeschaltet. Er sei ein Verfechter globaler Gerechtigkeit und politischer Freiheit, so Bundespräsident Steinmeier in seiner Laudatio. Diese wurde von Schauspieler Burkhard Klausner vorgetragen, da sich Steinmeier in Quarantäne befindet.
China war das erste Land, das vom Coronavirus betroffen war. Wir erinnern uns an die ersten dramatischen Bilder von abgeschotteten Städten und ganzen Regionen. Doch mittlerweile ist China auf dem Weg zu so etwas wie Normalität recht weit gegangen. Und das heißt im kommunistischen Riesenreich vor allem, Arbeit zu schaffen, Produktion anzukurbeln, die Wirtschaft wachsen zu lassen. Der Internationale Währungsfonds IWF, der schätzt, dass China das einzige große Land sein wird, das auch in diesem so Covid-19 gebeutelten Jahr eine wachsende Wirtschaftsleistung verzeichnen wird. Da welchen Preis die Umwelt dafür zahlen muss, fällt in China offenbar der Devise, koste es, was es wolle, zum Opfer. Tamara Anthony.
Hier boomt das Geschäft. Die Nachfrage von Baumaschinen hat sich in den vergangenen Monaten verdoppelt. China kurbelt die Wirtschaft an. Per Bauboom auf Pump. Umweltschutz ist gerade zweitrangig. Bei mehr als 20.000 Projekten wurde die Prüfung der Umweltauflagen schlicht gestrichen. Arbeitsplätze sollen so geschaffen werden. Zhang Qingqing bekommt jetzt 17 Euro am Tag, die sie dringend braucht. Denn was, wenn es mal keine Arbeit gibt? Dann bleibe ich zu Hause. Dann gibt es kaum was zu essen. Entsprechend glücklich ist hier jeder über seinen Hilfsjob. Es ist alles gut. Wir können neue Straßen bauen. Wir haben Arbeit und Essen. Stahl und Zement sind Hauptklimakiller, aber derzeit eine tragende Säule für die monatlichen Wachstumszahlen. Es wird gebaut, weit über Bedarf, so die verbreitete Meinung von Ökonomen. Die Hälfte des Wirtschaftswachstums kann man höflich als Investitionen bezeichnen, aber eigentlich sind es Ausgaben, die allein die Konjunkturzahlen gut aussehen lassen sollen.
GDP.
Sogar mit 9 Kohlekraftwerken will China die Wirtschaft ankurbeln. Insgesamt sind davon mindestens 25 in Planung. Dieser Bau wird ganz offiziell als Armutsbekämpfungsprojekt deklariert. Filmaufnahmen sind allerdings unerwünscht. Kohlekraftwerke gehören hier nicht zum guten Image. Eigentlich versucht das Land, grün zu werden. Doch jetzt zählt vor allem die Konjunktur. Und sei es zu Lasten der Umwelt.
In der Fußball-Bundesliga, da sah die Bilanz des FC Schalke 04 vor diesem Sonntag so aus. 3 Spiele, 0 Punkte, 1:15 Tore. Letzter. Heute wurde zwar die Trefferquote um 100% gesteigert, aber Andreas Keckel, einen echten Befreiungsschlag, den gab es für die Knappen nicht.
Nee, nicht wirklich. Man muss schon wirklich hart im Nehmen sein als Schalke-Anhänger. Auch im 4. Anlauf wurde es nichts mit dem ersten Saisonsieg. 1:1 am Ende zu Hause gegen Union Berlin. Macht jetzt 20 Bundesligaspiele ohne Sieg für die Schalke, die schon mal unter besseren Vorzeichen ins so wichtige Derby gegen Dortmund gegangen sind. 6 Tage vom großen Revierduell bleibt ja jetzt nur, ja, sich hoffnungsvoll am ersten mühsam eingefahrenen Saisonzähler aufzurichten.
War das der erste Schritt aus der Schalker Misere? Trainer Manuel Baum machte nach dem ersten Punktgewinn noch nicht den glücklichsten Eindruck.
Ja, wenn man das Spiel so sieht, dann finde ich, ist es nicht so, dass wir mit unserer Leistung zufrieden sein können. Wir haben uns spielerisch etwas mehr vorgenommen, aber man merkt halt dann wirklich, wie sowas eigentlich nur in den Klamotten der Spieler hängt.
Die 300 Fans gaben ihr Bestes, um Königsblau zu unterstützen. Doch in der ersten Hälfte erspielten sich die Gäste zunächst die besseren Möglichkeiten. Erst scheiterte Prömel an Schalkes Keeper Renault, der für den verletzten Fährmann im Tor stand. Und auch Andrich kam am Torhüter der Schalker nicht vorbei. Die Mannschaft von Manuel Baum mit 6 Umstellungen gegenüber dem 0:4 in Leipzig tat sich schwer. Nur eine nennenswerte Torchance vor der Pause, der Schuss von Ramann, noch abgefälscht. 0:0 der Halbzeitstand, aus Sicht der Berliner zu wenig.
Ich glaube schon, dass wir ja in jedem Spiel an die Grenze gehen müssen, um am Schluss auch Punkte mitzunehmen. Auch heute hat die Mannschaft wieder einen hohen Aufwand betrieben.
Und nach dem Wechsel Union auch wieder das aktivere Team. Der Abschluss von Lenz allerdings etwas glücklich zustande gekommen. Da war der nächste Angriff deutlich durchdachter. Die Hereingabe von Kapitän Trimmel, verwertet von Marvin Friedrich. Und nach 55 Minuten führte Union das 0:1 durch den Innenverteidiger der Berliner. Nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Und Manuel Baum wirkte mehr als besorgt. Und das zu Recht. Es lief nicht viel zusammen bei den Königsblauen. Abstiegskampf pur am 4. Spieltag. Für Urs Fischer schien alles nach Plan zu laufen. Doch in den letzten 20 Minuten Schalke plötzlich mit mehr Dynamik im Spiel nach vorne. Skripski mit der bis dahin besten Möglichkeit für den Tabellenletzten. Und die anschließende Ecke sorgte dann tatsächlich für das 2. Saisontor der Schalker. Der eingewechselte Paciencia, der Torschütze, nach der Ecke von Mascarell. Der Ausgleich perfekt, zumindest ein Punkt bleibt auf Schalke und vielleicht ein erster Hoffnungsschimmer.
Und am Ende des Tages, finde ich, war das ein gelungenes Kampfspiel. Wir haben gut Kilometer geschrubbt, wir haben viele Sprints auf den Platz gelegt. Aber spielerisch haben wir echt nur Luft nach oben.
Punkteteilung auf Schalke unterm Strich, ein akzeptables Ergebnis für beide Trainer.
Ja, und so kann man die Dinge bekanntlich immer von zwei Seiten sehen. Nehmen wir nur die Kölner. Seit über 7 Monaten hat die Mannschaft von Markus Gisdol kein Spiel gewonnen. Seit 226 Tagen kein ungetrübtes Erfolgserlebnis mehr gefeiert. Todtraurig aus FC-Sicht eigentlich. Denn andererseits war das 1:1 gegen Frankfurt heute der erste Zähler der Saison. Der erste Lichtblick, zumal gegen aktuell echt starke Hessen, die ihrerseits ungeschlagen bleiben. Fazit: Zufriedenheit allenthalben danach.
Am Ende waren sie alle irgendwie zufrieden. Die Frankfurter bleiben nach dem 1:1 weiter ungeschlagen. Und die Kölner nehmen den ersten Punkt in dieser Saison als Mutmacher.
Ich glaube, wir können von einem verdienten Punkt von unserer Seite sprechen. Hart erkämpft, gut gearbeitet, viel gemacht, viel gelaufen, viel gerackert. Der Anfang ist gemacht, möchte ich sagen.
Das Spiel aber zunächst nichts für Fußballfeingeister. Schwere Kost in der ersten Hälfte in Köln-Müngersdorf. Frankfurts Silva nach einer halben Stunde mit dem ersten Schuss aufs Tor. In der 45. Minute dann aber diese Szene. Kölns Burnau im Zweikampf mit Eintrachts Kamada. Und was in der Zeitlupe deutlich zu erkennen ist, sieht dann auch Schiri Jablonski nach Ansicht der Szene am Spielfeldrand. Klares Foul und Strafstoß für die Eintracht. Silva übernimmt und lässt Horn im Tor der Kölner keine Chance. Frankfurts Führung verdient, weil die Hessen offensiv mehr versuchten als die nur aufs Verteidigen eingestellten Gastgeber.
Ich bin vielmehr enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben, weil wir die bessere Mannschaft waren. Das hat mich, das stört uns alle ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind am vierten Platz, ungeschlagen noch. Deswegen darf man nicht enttäuscht sein.
Es dauerte 52 Minuten, bis der 1. FC Köln das erste Mal offensiv auffällig wurde. Ezebue flankt und Duda in der Mitte wundert sich über so viel Freiraum. Das 1:1 mit der allerersten Torchance. Und Köln plötzlich mit Lust auf Angriffsfußball und beinahe mit dem 2:1 wieder Duda. Doch der Slowake scheitert am hervorragend reagierenden Trapp im Tor der Eintracht.
Ja, ich glaube, die erste 20 Minuten nach Halbzeit war die beste Leistung. Und ich glaube, dass wir nächstes Spiel so müssen versuchen zu spielen von Anfang an.
Auch wenn die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol ein kleines Lebenszeichen gesendet hat, der 1. FC Köln ist nun saisonübergreifend schon seit 14 Spielen sieglos.
Ja, und wir schauen auf die Tabelle nach dem vierten Spieltag. Leipzig führt sie an, dahinter die Bayern und Dortmund. Es folgen Frankfurt, Stuttgart und Augsburg. Siebter Bremen, dann Hoffenheim und Leverkusen. Union Berlin auf Rang 10, gefolgt von Gladbach, Freiburg und Wolfsburg. In der Abstiegszone im Moment Köln, Schalke und die punktlosen Mainzer. Sein erster Titel seit 17 Monaten. Dementsprechend groß war die Freude bei Alexander Zverev heute nach seinem Finalsieg beim ATP-Turnier in Köln. Mit 6:3, 6:3 setzte sich der Weltranglisten-Siebte gegen den Schweizer Felix Auger alias Sim durch. Für Zverev war es der 12. Turniergewinn seiner Profikarriere. Den zweiten Sieg innerhalb einer Woche feierten heute die deutschen Achterruderer. Nach dem EM-Titel gewannen sie heute das traditionelle Langstreckenrennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal mit Ziel in Rendsburg.
Es war eine souveräne Vorstellung, die der Deutschlandachter ablieferte bei einem der härtesten Rennen der Welt. Auf die Gegner aus Polen und den U23-Nachwuchsachter konnten sie im Ziel eine bzw. anderthalb Minuten warten. Nur zwei Rennen insgesamt gab es in dieser ungewöhnlichen Wettkampfsaison. Umso wichtiger war es deshalb, sich zu präsentieren und den Wettkampf zu üben. Vom Start an setzte sich das deutsche Flaggschiff an die Spitze und baute diesen Vorsprung auf mehrere Bootslängen aus. Angefeuert von hunderten Zuschauern, die sich an der langen Strecke am Nord-Ostsee-Kanal mit Abstand verteilt hatten. Eine Woche dürfen die Ruderer nun in die Winterpause. Dann beginnt erneut die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.
Und der Blick vom Wasser geht nach oben und den übernimmt Donald Becker. Wie starten wir denn in die neue Woche mit dem Wetter?
Ja, es wird schon mal etwas wärmer. Wir hatten in den letzten Tagen ja immer so Luft aus Skandinavien von Nordosten her. Und das dreht sich jetzt komplett um. Mit dem Südwestwind wird es wirklich deutlich wärmer im Verlauf der Woche. Das zeigt auch der Trend für Leipzig. Wir gehen dann am Donnerstag dann schon in Richtung 20, 21 Grad. Danach wird es natürlich wieder kälter. Momentan liegt so ein kleiner Tiefausläufer quer über Deutschland. Der bringt jetzt auch vor allem hier über der Mitte immer noch etwas Regen und wird sich aber nicht mehr weiter nach Süden, sondern wieder zurück nach Nordosten bewegen. Morgen im Tagesverlauf schließt dort dann die letzten Wolkenlücken. Der Regen wird aber immer schwächer und dann wird es auch von Südwesten und Süden her immer sonniger. Die Wolken brechen auf. Und die Tiefstemperaturen liegen morgen früh dann so an der Nordseeküste bei 8 Grad, dort, wo die Sterne länger funkeln, vor allem im Süden in den Hochtälern auch schon mal bei minus einem Grad. Morgen die Höchsttemperaturen überwiegend zwischen 11 und schon mal 15 Grad am Oberrhein. Und das lässt sich noch steigern. Bis zu 23 Grad sind in den nächsten Tagen möglich. Von am Dienstag von Westen her Regen, der am Mittwoch dann nach Norden abzieht.
Das sind wir dann gewohnt. Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Bei uns im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente mit einer Extra-Ausgabe zur Frankfurter Buchmesse. Um kurz nach 13:30 dann die nächste Tagesschau und Tagesthemen. Wie immer morgen Abend wieder um 22.15 Uhr. Bis dahin einen guten Start in die neue Woche wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie zuversichtlich.